Kennst du das, wenn deine Eltern dir einige Dinge nicht erlauben, nur weil du ein Mädchen bist? Oder wenn dein Bruder besser behandelt wird als du? Ich kenne auf jeden Fall das Problem und meine Freunde auch. Und deswegen spreche ich mit einer Frau in Berlin, die genau mit solchen Problemen zu kämpfen hatte, aber sich durchsetzen konnte. Und ich möchte jetzt wissen, wie sie das geschafft hat und was sie dabei erlebt hat. Sie heißt Düzen Tekkal und ist in Hannover geboren. Und zuallererst würde ich gerne dich fragen, sag mal von mir persönlich aus, dass ich das Gefühl habe, dass Frauen nicht immer ihre Meinung äußern. Und wie findest du das persönlich?
Ja, das ist ja in der Tat auch faktisch so. Es ist nicht nur so ein Gefühl, was wir haben, sondern ich merke das in meinem ganz persönlichen Umfeld, aber letztlich auch bei den Dingen, denen ich jetzt beruflich nachgehe. Wir setzen uns ja auch sehr für Frauenrechte ein, und zwar weltweit. Also nicht nur für die Frauenrechte in Europa, sondern auch in vielen anderen Ländern dieser Welt. Und das hat natürlich auch damit zu tun, dass beispielsweise, wenn wir mal nach Deutschland gucken, jede dritte Frau ist ja auch von Gewalt betroffen. Nur 20% davon reden über Gewalterfahrungen. Und es ist immer noch ein Thema, was sehr tabuisiert ist und wo wir noch eine Menge zu tun haben, was das Thema Geschlechtergerechtigkeit angeht. Deswegen bin ich sehr froh, Elaida, dass du mich heute ein bisschen interviewst.
Das freut mich, ja. Und direkt darauf wollte ich noch fragen, was glaubst du denn, mit welchen Problemen Frauen zum Beispiel in Deutschland aufwachsen in diesem Themengebiet?
Ich glaube, das ist ein ganz breites Spektrum. Das kann man ja nicht so verallgemeinern. Das kommt natürlich immer auch auf den Background an, auf den Status an, auf die Art und Weise, wie wir sozialisiert sind. Und ich glaube aber, es ist trotzdem auch ganz wichtig, dass wir das Frauenproblem nicht nur zu so einem Migrantenproblem reduzieren, sondern dass das ein grundsätzliches Problem ist. Und das sicherlich, also das merke ich auch als kurdisch-jesidische Frau, ich bin natürlich anders aufgewachsen als meine deutschen Freundinnen. Also ich würde lügen, wenn ich das Gegenteil behaupten würde. Ich musste andere Kämpfe kämpfen. Ich musste anders um meine Freiheit kämpfen, um meine Selbstbestimmung kämpfen. Ich habe ja auch noch 6 Schwestern, 4 Brüder. Wow. Und ich sage mal, in unserem Kulturkreis, und da haben wir, glaube ich, viele Gemeinsamkeiten, Elaida, ist es immer so, was sagen die anderen?
Genau.
Ja? Und das ist immer wichtiger als sozusagen die Bedürfnisse und Wünsche der Kinder. Also ich kann mich noch so erinnern, dass meine Eltern auch oft gesagt haben, wie Bedürfnisse, Wünsche. Also ihr seid doch jetzt auch dafür da, dass ihr uns jetzt mal den Rücken frei haltet. Und das ist natürlich in dieser individualisierten deutschen Gesellschaft oft das Gegenteil. Und da treffen natürlich schon auch Welten aufeinander. Und mein erster Kampf begann in der Tat in der Familie. Also ich musste kämpfen um meine Partizipation an Bildung, dafür, dass ich rausgehen durfte als Jugendliche, dafür, dass ich mal alleine irgendwo schlafen durfte. Das sind alles so Dinge, wo viele deutsche Freunde sagen, hä, wie jetzt, ist doch für uns ganz normal. Ja, aber für uns war es eben nicht normal, weil es immer eine große Rolle gespielt hat, was sagen die anderen. Und ich sage, es kann eine Rolle spielen, was die anderen sagen, aber es muss auch wichtig sein, ja, wie wir leben.
Was wir wollen.
Genau.
Ja, das ist auch wichtig. Und da kann ich auch selber persönlich sagen, in meiner Stadt ist das auch immer noch, obwohl wir im Jahr 2020 leben, immer noch das Problem, was andere sagen. Weil wenn man als Jugendliche irgendwas in der Schule getan hat, was nicht mal Verwerfliches ist, sei es irgendwie eine irgendwas Intimes mit einem Typen oder sowas oder mal eine falsche Reaktion, dann wirst du richtig verurteilt in der Stadt. Und es wird überall gesprochen, was du getan hast und wie kann man sowas verhindern? Aber wie würde man sich als Jugendliche dagegen etwas tun?
Also was du gerade beschreibst, ist ja ganz wichtig. Das hat nämlich auch was damit zu tun, dass man versucht, auch für mich ist es auch eine Form von Sexismus, ja, ne? Weil man wird dann quasi auf sein Geschlecht reduziert und das Handeln wird sozusagen so abgeleitet, dass es nicht ehrenhaft ist oder unehrenhaft. Und damit will man natürlich auch gerade junge Frauen verunsichern. Und ich sage mal, bei mir hat es auch ein paar Jahre gedauert, bis ich mit Kritik umgehen konnte. Und ich kann mich noch erinnern, gerade so als heranwachsende Jugendliche, wenn ich da kritisiert worden bin, insbesondere auch so auf meine Rolle als junge Frau, was ich zu tun und zu lassen habe, da gab es bestimmte Triggerpunkte, da habe ich mich automatisch schlecht gefühlt. Und das hatte natürlich was mit meiner Erziehung auch zu tun und mit emotionaler Erpressung, die damit einhergeht. Und als ich zum Beispiel noch so jung war, war es auch so, dass es überhaupt nicht selbstverständlich war, dass ich in eine andere Stadt gehen konnte, um zu studieren. Und dann war immer die Frage auch von meinen Onkels, ja, aber du kannst doch deine Tochter nicht allein in eine andere Stadt schicken, die ist doch nicht verheiratet. Oder du kannst doch nicht ins Kino gehen. Warum nicht? Hier ist dunkel. Also das waren so Sachen, wo ich immer selber lachen musste, wenn es nicht so traurig gewesen wäre. Und da habe ich ganz schnell begriffen, alles klar, Angst ist jetzt hier nicht angebracht. Du musst dich wehren, damit du in deine Freiheit kommst. Und Naja, das war natürlich ein sehr langer Prozess, weil ich wollte ja auch meine Familie dabei nicht verlieren. Genau. Und leider, ich habe heute so ein bisschen das Gefühl, dass dadurch, dass wir in diesen unterschiedlichen Welten auch aufgewachsen sind und da auch unterschiedliche Erwartungshaltungen auch erfüllen mussten, dass wir viele junge Menschen da draußen auch besser verstehen können. Weil ich finde trotzdem auch, und das ist jetzt gar nicht so im Voraus allen Gehorsam gemeint, aber dass wir halt auch Eltern verstehen müssen, die Angst haben. Also auch vor Entwurzelung beispielsweise. Genau. Oder ich kann mich noch erinnern, meine Mutter hat immer gesagt, du hast Deutschland in die Familie gebracht. Und das meinte sie nicht nur positiv, ne? Ja. Weil sie hat dann irgendwas gesagt auf Kurdisch, ich habe auf Deutsch geantwortet. Das fand sie immer respektlos, ne?
Ja, da muss ich auch sagen, mein oder? Vater sagt bis heute noch, rede mit mir Türkisch, wenn du mit mir diskutierst. Und ja. Dann ist er, was ist... Ja. Was ist denn so schlimm, wenn ich auf Deutsch antworte?
Ja, weil wir das inzwischen natürlich wahrscheinlich besser sprechen. So. Und das ist natürlich, das ist eine, ich weiß nicht, bist du auch ein Gastarbeiterkind? Okay. Und das ist ja schon auch so, dass gerade unsere Gastarbeitergeneration und an Eltern auch eher so damit beschäftigt war, hier anzukommen, sich versorgt zu wissen, uns versorgt zu wissen, uns eine bessere Zukunft zu bieten. Aber eigentlich war das sozusagen eine sehr stille Generation, über die viel verhandelt wurde, aber die selber eigentlich wenig Wünsche geäußert hat. Es war ja auch so, dass es keine Sprachprogramme gab. Und wenn man dann 30 Jahre später sagt, ja, wieso kannst du kein Deutsch sprechen? Ja, wo waren denn die Sprachprogramme? Wo war der Wunsch? Also es ist ja immer noch so bis heute, dass wir noch nicht mal als Einwanderungsgesellschaft definiert werden. Und ich habe das Gefühl, dass wir alle so stark geworden sind, weil wir auch so ein bisschen die offenen Wunden unserer Eltern auskompensieren. Also es gibt ja diesen Spruch, ich bin mir nicht ganz sicher, ob der von Biermann oder Günter Grass ist. Der hat gesagt, du gehst auch an den Schlägen zugrunde, die du nicht austeilst. Und ich glaube, dass es schon auch so ist, dass man Dinge ansprechen muss. Also auch wenn man Diskriminierungserfahrungen macht beispielsweise. Ja. Und trotzdem, und vielleicht kennst du das auch, sind meine Eltern auch stellvertretend für eine ganze Gastarbeitergeneration dankbar. Dankbar für Frieden, dankbar für Sicherheit und dafür, dass sie ja an einem Ort leben können, wo sie ihren Kindern bessere Chancen ermöglichen, als da, wo ich ursprünglich herkomme. Also ich denke mal, mein Leben wäre ganz anders verlaufen, wenn meine Eltern in der Türkei geblieben wären. Wir kommen aus der Stadt Diyarbakır, an der türkisch-syrischen Grenze. Und meine Mutter hat zum Beispiel nie lesen und schreiben gelernt. Und da war das nicht selbstverständlich, also auch weiterführende Schulen zu besuchen. Und deswegen, ich bin froh, dass ich hier geboren bin. Ja, aber ich bin auch froh, dass ich die Kultur sozusagen auch mitgenommen habe.
Ja. Und darf ich kurz zurückgreifen zu gerne. Dem, was du gesagt hattest mit dem, wir dürfen ja zum Beispiel ein paar Sachen nicht, das mit dem Übernachten und sowas. Mhm. Was war denn deine erste Verhaltensweise, zum Beispiel, wenn meine Freunde immer sagen, ja, dann tu das doch einfach, was ist daran so schlimm, dann frag doch deinen Vater immer. Das ist aber nicht so leicht, wie die denken. Und wie war das denn bei dir? Mhm. Was hast du zuerst gemacht, um dich da durchzusetzen?
Also zuerst habe ich gedacht, dass ich ein Doppelleben leben kann, weil ich habe versucht, dann den Konflikten aus dem Weg zu gehen. Und habe dann aber irgendwann gemerkt, dass mich das auch seelisch viel mehr belastet, als ich zugeben wollte. Ja. Und dann habe ich verstanden, okay, du musst jetzt diesen Konflikt aussprechen. Du musst deine Eltern damit konfrontieren, dass sie dir vertrauen müssen. Und dann habe ich angefangen zu diskutieren. Also dann haben wir im Grunde genommen, haben wir uns auch viel gestritten, ehrlicherweise. Und es war immer okay. Also ich muss ehrlich zugeben, also ich bin schon auch erzogen worden, teilweise von meiner Mutter mit Sätzen wie ein Mann ist ein Mann, eine Frau ist eine Frau. Also immer wenn ich gesagt habe, ja, aber ein Mann ist ein Mann, eine Frau ist eine Frau, basta. Ne? Und die war auch streng. Meine Mutter ist auch sehr, sehr stark, aber sie hat halt andere Werte als ich gehabt. Ne? Es gibt viele Werte, die wir heute gemeinsam haben, aber sie hat für ein anderes Modell gekämpft. Ja? Und da war es dann zum Beispiel so, dass ich gemerkt habe, dass ich nicht immer alles heimlich machen kann, weil das macht die Seele krank. Ja. Sondern dass ich auch dazu stehen will, das, was ich tue, genau. Und dann habe ich das quasi, haben wir das über meine Brüder hingekriegt, so ein bisschen, ne? Dass wir die auch auf unsere Seite gezogen haben. Und dann haben wir Mama und Papa im Grunde genommen überzeugt. Und ich glaube auch, dass wir alle dann auch unseren Weg gegangen sind, teilweise vielleicht auch sehr erfolgreich, hat auch was damit zu tun, dass wir immer was beweisen wollten. Also wir wollten erstens meinen Eltern zeigen, dass es sich gelohnt hat, in uns zu investieren und loszulassen, nicht damit wir abdriften unter der Brücke leben, sondern damit wir was aus unserem Leben machen. Aber auch, um sozusagen das Signal ans Umfeld, wir sind nicht sozusagen abgedriftet. Wir sind immer noch die, die wir sind die Kinder unserer Eltern und wir sind trotzdem in die große, weite Welt gelassen worden. Und das macht uns vielleicht auch für den einen oder anderen Jugendlichen zum Role Model. Also das kann man sich ja nicht aussuchen, das kann man ja nicht selber behaupten, sondern das ist zumindest das, was so viele junge Menschen dann auch mit uns besprochen haben. Und zum Beispiel bei Tuba, meiner Schwester, die kommt ja auch aus eurer Gegend, die ist auch aus NRW.
Recht.
Die ist in Köln. Und bei Tuba war es zum Beispiel das Thema Fußball. Ja, und die hat ganz viele junge Mädchen in ihren Projekten. Das sind türkische Mädchen, kurdische, muslimische, arabische, jüdische, mit Kopftuch, ohne. Und für Tuba ist klar, es gilt da auch das Prinzip, was können wir gemeinsam erreichen, wo wollen wir hin? Und da hat sie sehr viele Diskussionen gehabt, auch mit den Eltern, die Angst hatten, dass mit dem Finger auf sie gezeigt wird, wenn die Tochter Fußball spielt. Aber sie hat sich im Grunde genommen durchgesetzt, mit den Eltern gemeinsam. Also es ist kein Gegeneinander, sondern ein Miteinander, auch für die Bedürfnisse der Kinder.
Und hast du mal mit deinen Eltern offen darüber geredet, dass du, wie du jetzt mit deinen Geschwistern bist und dass du ja diesen anderen Weg eingeschlagen hast? Wie denken die? Sagen die auch, ja, okay, das habe ich damals falsch gemacht und ich bin auch stolz, dass du jetzt so geworden bist, wie du, also weil du deine Sachen durchgesetzt hast?
Also ich habe ja die Erfahrung gemacht, dass man sich selber treu sein muss auf jeden Fall, aber nicht so kalt, ne, sondern also auch so darauf achten, dass die Menschen, die man liebt, auch nicht ins Unglück stürzen, aber bevor ich mich selber ins Unglück stürze, muss ich Entscheidungen treffen. Und das sage ich deswegen ganz bewusst, weil wir sind ja in kollektivistischen Kulturen aufgewachsen und wir sind, wir müssen aufpassen, dass wir uns dabei selber nicht ausbeuten. Weil wir sind ja so selbst aufopfernd, dass wir immer sagen, erst die anderen, dann ich. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn man einen gesunden Egoismus hat, ich bin auch dankbar für den kollektivistischen Anteil, dass ich weiß, was Zusammenhalt bedeutet und füreinander da sein, aber dass wir uns dabei nie vergessen dürfen, weil das dankt uns keiner und das ist ja auch unser Leben und das wollen wir ja nicht gegen die Eltern eingehen, wir wollen ein Miteinander.
Genau.
Und bei mir und auch bei meinen Geschwistern ging es nicht nur um die eigene Emanzipation, sondern es ging auch um die Emanzipation unserer Eltern. Die mussten mitgehen.
Ja,
und dafür mussten wir denen Möglichkeiten geben, Angebote geben. Und ich sage ganz ehrlich, bei mir gibt es immer noch Themen, wo ich sage, die bespreche ich nicht mit meinen Eltern. Möchte ich nicht. Ja. Also das ist sozusagen, hat auch mit meiner Sozialisation zu tun. Und ich sage auch immer, die haben schon so viel mit uns mitgemacht und durchgemacht, dass man die auch mal da lassen kann, wo sie sind. Die müssen nicht sozusagen sich um 180 Grad drehen, sondern ich habe ja auch Respekt vor ihren Werten. Trotzdem, und das ist etwas ganz Besonderes, haben wir dann, als meine Eltern sich mit emanzipiert haben, und da gab es Momente, wo ich gesagt habe, ich mache weiter und entscheidet euch, da war natürlich dann auch sozusagen sowas wie ein Glück. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn wir Veranstaltungen haben oder meine Schwester Tuba hat letztens das Goldene Band bekommen und das ist so im Sportbereich so mit die höchste Auszeichnung, hat sie von Anne Will überreicht bekommen und dann waren meine Eltern mit dabei. Und dann waren die stolz wie Bolle und das kennst du auch von deinen Eltern.
Ja.
Also unsere Eltern sind ja auch stolz, alle Eltern sind stolz. Und dann habe ich mir so innerlich gedacht, ey Mama, weißt du doch, wo du Tuba das Fußballspiel verboten hast und ihre Wäsche nicht waschen wolltest? Und guck mal, und jetzt sitzt du hier und jetzt wird deine Tochter ausgezeichnet. Und ich finde, diese Auszeichnung, die muss nicht nur von außen kommen, sondern wir können uns bei Zeiten auch mal gegenseitig mehr wertschätzen. Mhm. Wie ist es bei dir?
Ganz ehrlich, ab und zu sagt mein Vater ja auch sofort, die erste Reaktion ist immer nein. Aber dann, wenn er sieht, was für eine Leidenschaft ich da reinstecke und wie sehr mich das glücklich macht und ich dann auch Fortschritte mache, dann kommt er und sagt, ich bin stolz auf dich, dann du hast das gut gemacht und tut mir leid, dass ich am Anfang doch nein gesagt habe. Dann hat er immer so, am Anfang ist immer nein, aber dann denkt er darüber nach und sagt, ist okay, mach ruhig, was dein Herz begehrt. Ist ein toller Mensch.
Das hört sich schön an. Und ich finde es auch immer witzig, bei uns auch immer nein. Warum?
Ja, darum. Immer erstmal nein.
Nein, warum? Darum.
Es also auch keine Erklärung. Gründung, genau.
Oder nein, warum? Darfst du nicht. Warum nicht? Weiß nicht. Darfst du nicht. Also das reicht nicht,
genau.
Oder? Ja.
Und wenn ich dann diskutiere, dann heißt das ab und zu, dass ich respektlos bin. Mhm. Und dann denke ich mir so, ich sage doch nur meine Meinung, warum ich das für nötig halte, das zu tun, was ich gerade tun möchte. Mhm. Im Nachhinein versteht er das dann doch, aber die erste Reaktion ist immer nein. So. Und ganz wichtig, du hast ja auch einen Verein gegründet, darauf möchte ich auch eingehen. Kannst du mal ein bisschen darüber sprechen?
Also in meinem Leben gab es einen Wendepunkt und das war im August 2014, als der IS im Irak in die jesidischen Dörfer eingefallen ist. Und ich bin Angehörige der Religionsgemeinschaft der Jesiden. Und das war damals noch eine Zeit, wo die Leute gesagt haben, was, wer, wo, was sind denn Jesiden? Gibt es die und wie viele? Und ich musste mich eigentlich immer dafür erklären, sozusagen, was das für eine Religionsgemeinschaft ist und dass es nur noch 1 Million gibt weltweit. Und das Brutale eigentlich an diesem IS-Terror war, dass wir schlagartig zu trauriger Berühmtheit gekommen sind. Und als das passiert ist, hat das insofern mein ganzes Leben verändert, als dass ich dann die Entscheidung getroffen habe, dass ich in den Irak fahre, um diesen Völkermord zu dokumentieren. Und das war damals sehr gefährlich. Das war 2 Wochen, nachdem James Foley enthauptet wurde. Und für mich war aber klar, ich bin Journalistin geworden, um auch dieses Unrecht sozusagen sichtbar zu machen. Und ich hatte nun mal diesen Background, den jesidischen. Mhm. Und dann war für mich in der Kombination einfach so ein Moment, wo ich mir die Frage gestellt habe, also wirklich in den Spiegel geguckt habe und gesagt habe, kannst du da weggucken? Schaffst du das? Weil dann hast du auch eine Entscheidung für dein Leben getroffen. Und ich bin mir sicher, dass alles, was sich bei uns daraus entgeben hat, nie so passiert wäre, wenn ich mich damals dagegen entschieden hätte. Und das ist immer so irgendwann im Leben. Ich glaube, jeder von uns kriegt irgendwann auch so diesen Lebenskern und diese Gretchenfrage gestellt. Und ich habe dann, obwohl ich Angst hatte, mich dazu entschlossen. Und meine Eltern und gerade meine Mutter, die war am Ende. Ne? Die hat nur geweint und hat gesagt, wie kannst du diesen Krieg zu uns nach Hause holen? Wir sind in Sicherheit. Wir sind in Deutschland. Das ist kein Spaß. Da ist Krieg, da wird getötet. Aber ich war nicht mehr davon abzuhalten. Also als ich die Entscheidung getroffen habe, habe ich sie auch durchgezogen. Mein Vater hat mich begleitet. Mhm. Und dann bin ich im Grunde genommen zu einer Chronistin eines Völkermords geworden. Und das war wenige Tage, nachdem die IS-Milizen auch Shingal eingekesselt hatten. Das ist sozusagen auch eine Region im Irak und im Kernland des Iraks. Und es war so, dass uns sozusagen die Menschen in die Arme gelaufen sind. Ja? Und ich habe nicht nur in Shingal, sondern ich habe zum Beispiel auch an der türkisch-syrischen Grenze, in Kobane war ich auch. Und das, was ich dort gesehen habe, angefangen von den IS-Tätern selber auf den Panzern mit den schwarzen Fahnen, aber auch wie die Mörsergranaten auf unschuldige Menschen eingeschlagen haben, wie Kämpferinnen gegen den IS in den Krankenhäusern verarztet wurden, wie die Eltern, die teilweise in den Tod gesungen haben. Also ich war, wie die zu Grabe geführt worden sind, ich war erschüttert, beeindruckt und geschockt darüber, wie leiderprobt diese Region auch umgeht mit Krieg, wie gewohnt sie es auf der einen Seite ist, aber auch, was sie alles durchmachen müssen. Und da muss man auch auf sich selber aufpassen, wenn man sowas sieht. Und ich muss aber ganz ehrlich sagen, es gibt eine Erfahrung, für die ich bis heute einfach dankbar bin, nämlich, dass ich im Krieg gelernt habe, dass es kein Schwarz oder Weiß gibt und dass es nicht die Täter gibt, genauso wie es nicht die Opfer gibt. Und ich sage mal, als Angehörige einer Religionsgemeinschaft, die auch in den Herkunftsregionen teilweise unterdrückt worden ist, habe ich trotzdem Geschichten, wo ich weiß, dass es auch ganz viele Muslime gab, die uns beschützt haben. Wir mussten sogar beschützt werden, denn wir waren ja vogelfrei. Das heißt, man musste sich quasi entscheiden. Und das Dorf, in dem wir gewohnt haben, da gab es halt so einen Ara, sagt man ja bei uns, so einen Großgrundbesitzer, der gesagt hat, bevor jemand meinen Jesiden was tut, ne, muss er erstmal an mir vorbei. Das sind meine Helden. Und das sind sozusagen Geschichten von vielen Generationen. Das heißt, auch seine Vorfahren waren mit unseren Vorfahren befreundet. Und das übersteht auch jede Politik, jeden Konflikt, jeden Krieg. Und trotzdem merken wir natürlich gerade, dass es sozusagen auch Despoten gibt, generell weltweit, die diesen Frieden aufs Spiel setzen. Und am Ende trifft es immer die Zivilgesellschaft, es trifft die Nachbarn, es trifft sozusagen die Freundschaften. Und das war das, was ich auch in Kobane ganz intensiv sozusagen empfunden habe. Ich habe da nicht nur Krieg und Trauer erlebt, ich habe auch Dankbarkeit, Herzenswärme, Menschen, die ihr Leben für dich aufs Spiel setzen, wo du dich fragst, würde ich das auch machen? Ich glaube nicht, aber die machen das. Ja? Und das hat mein ganzes Leben sozusagen auch nochmal, ich habe immer gesagt, Krieg macht ehrlich. Also das hat mich so kompromissloser gemacht, aber toi, 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 bis heute nicht zynisch. Und ich glaube, was mir dabei geholfen hat, war auf jeden Fall auch, dass ich mich trotz allem Leids auch immer wieder auf die Menschlichkeit auch konzentrieren konnte. Und all das, was wir heute hier machen, ist ja eine Antwort auf den Völkermord. Weil ich sag mal, wir erleben ja gerade auch eine weltweite Entmenschlichung, Kriege, Völkermorde, Rassismus. Und der Völkermord ist die letzte Stufe, wenn die Zivilisationskette verlassen wird. Mhm. Es beginnt aber ganz weit vorne mit der Entstehung von Feindbildern. Und an dieser Entstehung von Feindbildern, an der wollen wir arbeiten. Das heißt, all die Projekte, die wir machen mit Hawar, Aber auch mit German Dream ist ja, sind alle multireligiös, multiethnisch, ist mir ganz wichtig, weil du vorhin gesagt hast, dass wir uns für die Rechte der jesidischen Frauen einsetzen. Wir setzen uns für alle Frauen ein. Alle Frauen, genau. Und dafür habe ich auch sehr gekämpft. Wir haben ein Frauenhaus im Irak, multireligiös. Das war nicht einfach, auch nicht bei den eigenen Leuten, das durchzusetzen. Aber für uns war klar, entweder meinen wir das ernst mit der Friedensaussöhnung und dafür braucht es Gerechtigkeit, dafür müssen die Täter bestraft werden und so weiter. Aber wir müssen auch sozusagen Möglichkeiten schaffen, wo wir öffnen. Und wenn wir jetzt zum Beispiel jetzt auch in Schulen gehen, ob in den neuen Bundesländern oder jetzt auch hier, dann ist es wirklich so, dass wir versuchen zu sensibilisieren und über diese Erfahrungswerte, wir zeigen dann immer den Film, auch zu sprechen und ins Gespräch zu kommen und zu versuchen, auch eine menschliche Nähe und Wärme herzustellen zu etwas, was ganz weit weg ist, aber wo dann auch, ich denke zum Beispiel an Coco aus Brandenburg, ein junges Mädchen, die dann gesagt hat, wenn ich mir vorstelle, dass das meine Eltern wären, ich würde das ja gar nicht aushalten. Ich könnte ja nachts nicht schlafen. Und das ist unglaublich. Und das hat mich in meiner Menschlichkeit, hat mich das erweitert. Und wenn man sowas schafft, dann ist das mehr wert als alles andere.
Ja. Und noch eine persönliche Frage. Gerne. Wie hat sich dein Leben verändert, deine Sichtweise im Leben, deine Vorstellungen, nachdem du das alles erlebt hast dort?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, es hat mich dankbarer gemacht, demütiger. Auch dafür, dass wir das Glück haben, denn es ist ja schon auch ein Zufall, wo wir zur Welt kommen auf der einen Seite.
Ja,
aber ich war auch meinen Eltern dankbar, dass sie den Mut hatten, aufzubrechen in neue Welten. Ich konnte sie plötzlich verstehen. Auch diese Angst von ihnen vor Entwurzelung konnte ich plötzlich verstehen, weil ich ja gesehen habe, wie die Frauen behandelt worden sind, als die auch versklavt worden sind. Ich konnte plötzlich so viel verstehen. Und meine Oma lebt leider nicht mehr, die ist aber 107 Jahre alt geworden. Aber es war, als wenn meine Oma wieder zu mir spricht. Ne? Die hat uns ja auch immer so mit erzogen. Und meine Oma war eine ganz besondere Frau, also weil die war so wild. Also die hatte knallrote Haare, die war tätowiert, die hat quasi die Rolle, die ihr so vorgegeben war, hat sie einfach nicht gelebt. Die hat genauso gelebt wie alle Männer da. Die hat da die Runden aufgeschmissen, die hat ein Gewehr.
Ganz stark.
Also die ist echt, und die ist ein bisschen so mein Ankerzentrum. Ne? Und ich glaube, jeder von uns hat so eine Person. Das muss noch nicht mal aus dem eigenen Familienumfeld sein. Das kann auch jemand sein aus der sozusagen Umgebung. Historie, Umgebung, so, whatever. Ja. Aber das hilft. Und es hat mich, wie hat es mich verändert? Also vielleicht hat es mich auch ein Stück weit ehrlicher gemacht, so
bist
in Bezug auf das
Mensch,
Leben.
Oder?
Ich kann es ja nicht sagen, weil ich ja nicht weiß, was für ein Mensch ich vorher gewesen wäre, aber ich bin dankbar, dass ich diesen Schritt gegangen bin, obwohl er mich, also vielleicht müsstest du meine Geschwister da mal fragen, die sagen, es hat mich verändert. Und es gab Phasen in meinem Leben, möchte ich auch ganz ehrlich sagen, wo es mich so verändert hat, dass eine meiner Schwestern meinte, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich mir gewünscht, dass du es nie gesehen und erlebt hättest, weil die sich irgendwann Sorgen um mich gemacht haben. Und ich sage mal, diese Begegnung mit mir selber, die fand als allerletztes statt, weil das Leid der anderen so viel schlimmer war, dass ich mir nicht erlaubt habe, meine eigene Trauer zuzulassen. Und das ist eigentlich jetzt die wichtigste Reise, auf die ich mich gerade mache. In meinem Buch habe ich das so beschrieben, dass ich gesagt habe, du kannst nicht ewig das Leben mitbringen, ohne dass es dir selber irgendwann abhanden kommt. Und wenn man dann zum Beispiel 10-jährige Jungs trifft, die 5 Jahre davon in Gefangenschaft waren, indoktriniert worden sind, denen sämtliches menschliches Antlitz aus dem Gesicht gewichen ist, deren Angehörige alle tot sind. Und ich habe die bei der Befreiungsoffensive in Barus, habe ich die einen Tag später habe ich die getroffen, bevor die zu den Geheimdiensten gebracht worden sind. Das waren Begegnungen, die kannst du dein Leben lang nicht vergessen. Ne? Aber das gibt auch eine Kraft. Ich möchte ganz ehrlich sein, es gibt dir auch eine Kraft, das zu tun, was man tut. Und ich habe damals mir so ein Versprechen gegeben, dass ich gesagt habe, ich möchte, dass über das, was euch passiert ist, gesprochen wird. Ich möchte noch ein anderes Beispiel schildern zum Thema Schwarz-Weiß und Krieg. Es ist ja offensichtlich, was der IS gemacht hat. Und trotzdem geht es ja dann am Ende darum, wie flicken wir den Teppich wieder. Ne? Und da habe ich dann zum Beispiel auch Kämpferinnen getroffen. Eine muslimische Frau, hochschwanger. Und ich habe gefragt, warum kämpfst du? Hast du keine Angst um dich und dein Kind? Und sie wusste nicht, dass ich Jesidin bin. Dann hat sie mir gesagt, also das, was der IS mit den Frauen gemacht hat, das habe ich nicht, also es konnte ich nicht mehr schlafen. Dann habe ich zu meinem Mann gesagt, ich gehe an die Front. Solche Sachen habe ich dort erlebt. Ich habe auch Frauen dort erlebt in Hijab mit Gewehr. Es ist irre, was ich dort alles gesehen habe. Das hat auch mein Weltbild nochmal ganz anders sozusagen auf den Kopf gestellt, aber im positiven Sinne. Also obwohl es so grausam war auf der einen Seite, nämlich dieser Schmerz des Krieges, ist ein Krieg nicht immer nur Krieg, sondern du siehst auch Menschlichkeit, Herzlichkeit. Also das ist sozusagen das, was die Wesenszüge von uns Menschen ausmacht, dass es immer beide Seiten gibt, sage ich mal. Und insofern denke ich mal, es war der life-changing Moment in meinem Leben, keine Frage.
Okay. Und du hast mir schon ein paar Sachen über dein Buch gerade erzählt. Mhm. Im März wurde das Buch ja veröffentlicht. Mhm. Kannst du noch mal ein bisschen detaillierter eingehen, worum es da geht?
Genau, also das erste Buch war ja so ein bisschen trauriger. Ne? Da ging es ja auch darum, um das Thema Krieg und Entmenschlichung. Und beim zweiten Buch, das ist eigentlich so eine Liebeserklärung auch an mein Deutschland, mhm, und auch in all der Diversität. Also dass sozusagen für mich das Deutschsein nicht vom Blut abhängt oder vom Boden, sondern auch von einer Haltung, von einem Wertekanon. Und wir versuchen eigentlich tagtäglich vorzuleben, dass wir schon längst eine Einwanderungsgesellschaft sind und dass wir nicht uns selber nicht als defizitär, sondern als Zusatz begreifen und als ganz wichtiger Bestandteil dieser Gesellschaft. Und da können wir nicht immer nur darauf warten, dass es uns erlaubt wird, sondern wir müssen uns selber die Erlaubnis erteilen. Und das ist auch so ein Selbstbewusstsein und eine Motivation, die wir auch in dem Anderssein, ja, also sozusagen, dass Deutschland viele Religionen, viele Gesichter hat, viele unabhängig davon, wo man herkommt, da einen gemeinsamen Weg zu gehen. Und die Tatsache, dass jeder vierte Zuwanderungsgeschichte hat, dass diese Gesellschaft sich mehr und mehr pluralisiert, ethnisch, religiös, das verlangt nach einem großen gemeinsamen Nenner und den müssen wir definieren. Das können wir doch nicht den Extremisten überlassen oder nur der Politik. Da sind wir ja auch als Zivilgesellschaft gefragt. Und German Dream ist sozusagen ein Beispiel dafür, die positiven Geschichten der Migration sichtbarer zu machen. Weil ich habe mich immer nur wieder gefunden in Intensivstraftäter mit Zuwanderungsgeschichte. Ich habe selber die Filme gemacht. Mhm. Oder Zwangsheirat oder der kriminelle Migrant aus dem Tatort. Mhm. Und das ist nur die halbe Seite. Also das kann es nicht sein. Was war mit den Erfolgsgeschichten? Und als ich mal beim Fernsehsender gearbeitet habe, da hieß es immer, eine gute Geschichte ist keine Geschichte. Ne, wir arbeiten problemorientiert, wie die Anwälte. Und da habe ich gesagt, das habe ich viele Jahre geglaubt. Da habe ich immer gedacht, nee, stimmt nicht. Eine gute Geschichte ist eine gute Geschichte. Punkt. Und es ist eine erzählenswerte Geschichte. Und das war eigentlich die Geburt von German Dream, dass ich gesagt habe, da sind so viele Potenziale da draußen. Ich kenne so viele Menschen mit Zuwanderungsgeschichte und auch ohne, die was zu erzählen haben. Und wie schaffen wir es, die sozusagen auch in Sichtbarkeit zu bringen? Und da haben wir versucht, unsere großen Netzwerke sozusagen zu nutzen. Und ob das ein Gesundheitsminister Jens Spahn ist, mhm, oder ob das ein, ob das Schüler sind, ob das Schauspieler sind, ob das ein Bundeswehrsoldat ist, sozusagen mit türkischen oder kurdischen Wurzeln, zu sagen, hey, geh doch mit uns mal in die Schule und erzähl mal von deinem Weg. Das ist German Dream.
Und wie bist du denn auf deinen Verein gekommen? Also was genau hat dich in dein Leben in diesem Punkt gebracht, dass du gedacht hast, sowas muss ich jetzt langsam auf die Beine stellen?
Also es ist ja ganz oft so, dass wir ganz viele Wünsche haben, jeder von uns. Ja. Ne? Dann scheitert das ja immer an dem Teil im Ohr, der dann sagt, das kannst du nicht, das schaffst du nicht. Mhm. Warum du? Als hätte die Welt auf dich gewartet. Mhm. Also diese Glaubenssätze, dieses Bedenkenträgertum. Aber nach dem, was ich im Krieg erlebt habe, und deswegen war das so eine entscheidende Situation, es war ja nicht so, dass ich keine Angst hatte, aber es gab etwas, was stärker war als die Angst. Und das war wie ein Muskel dann, den ich trainieren konnte. Und als ich dann zurückgekommen bin, habe ich gesagt, wenn du das überlebt hast, dann überlebst du auch die Kritik, wenn du den Verein gründest. Weil ich wusste, das wird nicht einfach. Es ist nie einfach, wenn du was Neues machst und wenn du was erneuern willst. Das war in der Geschichte schon so.
Ja.
Und dann habe ich diesen Verein ins Leben gerufen und am Anfang gab es viele Anfeindungen. Es ging ja auch um Machtdynamiken.
Ja.
Und dann habe ich gedacht, da muss ich das halt aushalten, die Anfeindung, aber wir ziehen das durch. Und dann habe ich mich an meinen Vater erinnert, der vor über 50 Jahren nach Deutschland gekommen ist, der gebrochen Deutsch gesprochen hat, der auch nicht studiert hat und der damals auch einen Verein gegründet hat. Und da habe ich gedacht, also wenn Papa das konnte, ne, dann kann ich das auch.
Ja.
So, deswegen, also dieser Mut auch der ersten Gastarbeitergeneration, auch die Sachen einfach zu tun. Stell dir mal vor, die hätten Angst gehabt. Ja. Dann wären die ja da geblieben, wo sie sind. Und für mich ist es ganz oft so, das merkst du ja auch, dass immer dann, wenn ich auch Ängste habe oder Bedenken oder denke, oh Gott, das ist jetzt eine Nummer zu krass, oh mein Gott, was passiert? Oder wenn ich das jetzt mache, was sagen die anderen? Was sagen die anderen? Also das hat man dann schon im Kopf, dass ich dann immer denke, ja, ich werde es überleben. Ich werde schon nicht davon sterben.
Okay, danke schön. Bevor ich das Gespräch beende, möchte ich nochmal, also wir haben die Entweder-Oder-Rubrik bei uns in der Redaktion und dann stelle ich dir jetzt einfach Fragen und du sagst deine Antwort.
Okay.
So, Berlin oder Hannover?
Berlin.
Hund oder Katze?
Hund.
Strandurlaub oder Cityurlaub?
City.
Horror- oder Actionfilme?
Action.
Salzige oder süße Popcorn?
Salzig,
Popcorn?
Salzig.
Und bist du ein Morgenmensch oder ein Morgenmuffel?
Neuerdings Morgenmensch, lange Morgenmuffel.
Okay, danke schön. Und hier, ich bin auch jetzt an mein Ende angelangt und danke für das super tolle Gespräch. Ich als junge Person, Jugendliche, fand das Gespräch richtig interessant und teilweise hatte ich auch richtig Gänsehaut, als du mir einige Sachen erzählt hast. Und danke, dass du die Zeit genommen hast, mit uns zu reden.
Danke, Ilaida. Mir hat es auch total Spaß gemacht. War schön, mit dir zu sprechen.